der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 719. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, da ist der Monat schon fast vorbei und wir haben noch keinen Fragen-Podcast gemacht, oder?
Ja, ich habe es ja gerade noch im Vorgespräch gesagt, ich mag Fragen-Podcasts, ne? Weil es ist auch mal so in alle Richtungen. Klar, das ist natürlich WWE, AEW, aber auch manchmal so Gedankenexperimente. Was glaubt ihr, wo landet der und der? Was war in der Vergangenheit? Das ist immer so wirklich links, rechts, aktuelles. Das finde ich immer sehr angenehm.
Ja, und da kommt auch jeden Monat kommt da immer wieder genug rein, obwohl wir natürlich jetzt dieser Tage auch sehr viele Podcasts gemacht haben. Dadurch ist es sehr oft dann auch so, dass wir viele Fragen sozusagen schon unterwegs beantworten, die sich vielleicht stellen würden. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir keinen Saudi-Arabien-WrestleMania-Podcast gemacht hätten, wären dazu viele Fragen gekommen. Gab es sich aber ein paar Fragen, die auch in diese Richtung gehen. Und ich würde sagen, wir starten hier auch gleich rein. Der Ultimate Warrior hat mich gefragt, deswegen habe ich gerade so Saudi-Arabien auf der Zunge. Mal eine These von mir an euch, aber auch gern an die Community. Kann es sein, dass die WWE in Zukunft eine Art Monopol wie die FIFA oder auch UFC anstrebt? Nicht, dass sie jetzt schon quasi Monopolist ist, aber dass man es weiter an die Spitze treibt. Er meint hier nicht, dass es nur noch einen Mitbewerber oder einen Platzhirschen sozusagen gibt, sondern es geht eher darum, die Dominanz von oben herab im Mainstream darzustellen, Kai. Wie siehst du das? Also bei UFC, es gibt ja auch noch viele weitere Unterligen, viele Kampfsportligen, aber trotzdem ist die UFC ja inzwischen synonym für MMA. FIFA ist synonym für Fußball. Und in dem Sinne ist dann der Gedanke hier, dass man hier eine Art Monopolstellung haben möchte. Wie siehst du das?
Meine Gegenfrage ist, ist es nicht schon so? Also ich glaube, natürlich auch da, man muss halt immer gucken, mit welchem Wissensstand fragst du das? Ne? Klar, fragst du jetzt uns oder auch jetzt Leute, die auf dem Discord sind, die wissen natürlich, okay, WWE, AEW, TNA, Ring of Honor, New Japan oder sowas. Ne? Ich glaube, gehst du jetzt einfach in Rewe und sagst übrigens, catchen, oder? WWE ist schon im Mainstream synonym mit Wrestling. Ja, natürlich, AEW findet auch so ein bisschen mehr noch statt als auch ein TNA zum Beispiel jetzt. Also, wo du auch siehst, klar, es gibt auch irgendwie Billboards und Werbung, weil man auch das entsprechende Geld hat natürlich, um das so aufzuziehen. Aber WWE ist schon UFC und FIFA.
Ja, ich meine, der Vergleich damals war es ja sogar von Tony Khan oder Chris Jericho, ich weiß es gar nicht mehr, ne? WWE ist Cola, wir sind Pepsi, als damals AEW an den Start gegangen ist, ne? De facto ist es eigentlich auch schon so. Wenn man heutzutage jemanden fragt, der sich nicht mit Wrestling auskennt, dann sagt er vielleicht, ah ja, Wrestling, das war das. Das habe ich mal in den 90ern geschaut. Das höre ich ganz oft, ne? Dieses klassische. Und dann ist es natürlich die WWF. Da hast du so ein paar Freaks, die gesagt haben, ah, ich war hier mal auf dem Dorf catchen oder sonst irgendwas. Aber ein Großteil ist es da eben. Und die großen News, die wirklich dann auch die Wellen in Richtung Mainstream schlagen, die kommen nun mal von WWE. Das ist nun mal so. Das haben wir eben auch gemerkt, jetzt zum Beispiel beim Hulk Hogan Podcast, ne, da war es eben auch was, dass da nochmal ganz viele alte Fans nochmal zurückgekommen sind, nochmal Inhalte gehört haben, nochmal Meinungen ausgetauscht haben. Deswegen in dem Sinne ist das hier in meinen Augen auch so, dass man da schon Mainstream ist. Ein Punkt, den ich hier noch anschneiden möchte, den der Ultimate Warrior auch formuliert hat, er schreibt hier: Durch das Verhalten der Fans, auch in Bezug auf das Akzeptieren hoher Ticketpreise etc., hat man den Eindruck, dass die Masse gar nicht so sehr am ausgefeilten Inhalt interessiert ist, sondern eher an dem Event, der Party oder der Stimmung an sich. Und solange die Masse alles konsumiert und alles bezahlt, dann kann das TKO ja nur recht sein. Oder?
Ja. Also du siehst, das siehst du doch auch schon bei anderen Sachen. Also deswegen bilden sich ja auch Interessen an Alternativen oder sowas, oder jetzt vielleicht, wo du sagst, okay, ich habe jetzt nicht die Alternative, wenn ich jetzt sage, okay, ich gucke jetzt in die Premier League zum Beispiel, ich bin Liverpool, ich bin Arsenal, ich bin keine Ahnung was Fan, United. Du hast da ja auch diesen Wechsel, wo du sagst, okay, die Leute, die auch Hardcore-Fans sind, die gehen gar nicht mehr ins Stadion, die haben dann irgendwie ihre Popkultur gegründet, weil sie sagen, ich kann jetzt nicht, also, ja klar, ich kann jetzt, gibt's ja auch natürlich mittlerweile, dass du sagst, okay, Leute gehen Regionalliga gucken oder sowas alles, ne? Aber die sagen, okay, ich hänge halt am Verein, sowas, und beim Wrestling hast du dann vielleicht die Leute, die sagen, okay, ich bin Hardcore-Fan, ich gucke dann aber auch, weiß nicht, ich gucke dann auch New Japan, ich interessiere mich für andere Sachen, aber du siehst ja diesen Unterschied auch im Publikum selbst, das machen wir fest an Crowd-Reactions in Amerika. Das hast du aber auch bei anderen Sportarten, bei, guck dir halt, wie ich immer sage, den Super Bowl an. ich glaube, das ist die geringste Ansammlung an Football-Fans, die gerade ein Football-Spiel gucken. Guck dir die Sachen an bei der WM. So, das ist halt eher dieses Event sehen und gesehen werden. Und klar, natürlich sind dann die Leute, die irgendwie sagen, ich zahle jetzt 15 Euro für ein Ticket, die laut sind, die Lautstärke machen. Aber ja, warum für 15 Euro verkaufen, wenn du sagst, ich verkauf's für 150 oder sowas? Und ist doch egal. Das hast du ja überall schon. Also bei all diesen genannten Beispielen hast du es schon so.
Ja. Und TKO dreht das jetzt im Endeffekt nochmal ins Absurde, wenn man sich die aktuellen WrestleMania-Ticketpreise zum Beispiel anschaut, wo du dich ja fragst, okay, wie soll das denn eine Familie zum Beispiel noch bezahlen? Aber das ist ja auch was zuletzt sehr stark nach außen gedrungen ist. Das hat ja Mark Shapiro, meine ich, letztens im Interview noch gesagt. Das ist der CEO, meine ich, oder COO von TKO. Er hat ja gesagt, Vince McMahon hat sich damals sehr stark an Familien orientiert. Der wollte, dass Familien in die Halle kommen. Uns ist das egal. Wir wollen eigentlich die in den Hallen haben, die einfach die höchsten Preise zahlen. Und das merkt man dann eben auch. Ne? Und das sind nun mal dann eher Leute, die keine Familien haben, die Familien haben und sich es einfach leisten können, weil sie einfach einen sehr guten Job haben. Aber natürlich sperrst du damit auch einen gewissen Teil deiner Zuseherschaft aus. Aber es ist da natürlich wie immer der Punkt, ne? Du kannst diesen Prozess so lange treiben, bis du eben irgendwann an eine Grenze kommst. Und da musst du gucken, ob du die Balance findest. Und derzeit, finde ich, findet man die nicht. Wenn man sich Preise bei WrestleMania anschaut, ich bin auch gespannt, wie die Preise jetzt für die Deutschlandtour Anfang des Jahres sind, ob die da auch nochmal nach oben gehen, wovon ich ehrlich gesagt fest ausgehe. Da kam auch schon mal eine Frage rein. Ich gehe fest davon aus, dass wir da wahrscheinlich auch mit mindestens 100 Euro für einen halbwegs vernünftigen Platz dabei sind, wenn nicht sogar aufwärts.
Ja, yep, ich glaube, Nosebleed ist schon mindestens 120.
Ich bin gespannt. Ich gehe
stark von aus.
Deswegen, aber natürlich, solange die Leute es bezahlen, wird TKO das auch mitmachen. So funktioniert eben der Kapitalismus. Gerade dieser Turbo-Kapitalismus, den man jetzt auch eben bei TKO an den Tag legt. Und wir haben es auch schon mal im Magazin gesagt. Die Aktienkurse, wenn man jetzt rein nach wirtschaftlichen Dünken dran geht, die gibt dem der aktuellen Taktik recht. Der Laden ist halt, das ist explodiert quasi, ne? Innerhalb von der Zeit, wie wir die jetzt haben, quasi verdoppelt. Und das ist natürlich auch dann der Erfolg. Und wenn man erfolgreich ist, warum soll man dann wieder zurückgehen? Sondern man bleibt da und man beschreitet erstmal diesen Weg weiter. Ist das cool für die Fans? Nee. Wird das auch irgendwann kippen? Wahrscheinlich. Aber bis dahin nimmst du halt die ganze Kohle mit, die du kriegen kannst.
Und auch da, es wird halt nicht so kippen, dass du sagst, wir gehen wieder zurück zu den alten Preisen.
Nein.
Die wird's nie wieder geben.
Ja.
Das ist einfach das Ding. Also, ne, sagen wir, du hast vorher 50 gezahlt und dann irgendwie 200 können sie nicht mehr absetzen. Dann gehen sie auf 150 und nicht zurück auf den Ursprungspreis. Also, es wird nie wieder so günstig sein, wie es mal war. Da lege ich meine Hand für ins Feuer.
Ja. Und ich bin auch gerade mal dabei, ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie viel kostet denn so SmackDown zum Beispiel, ne, wenn du da ein Ticket haben möchtest. Da bist du jetzt, wenn du dann im Unterrang bist, so, was ist das, 5., 6. Reihe, bist du halt schon bei, ich mach mal ein Ticket hier, da bist du halt schon mal bei locker bei 300, 350 ja. Dollar. Na, natürlich, wenn auch du da höher gehst, wird's natürlich dann günstiger.
Muss natürlich auch mal sagen, ist auch immer sehr davon abhängig, was ist beworben. Also es gibt auch, ist auch gerade letztes Jahr natürlich, als ich geguckt habe, so wie wird ungefähr Raw After Mania sein. Es gibt wirklich auch dann teilweise dann Sachen, wo du sagst, okay, die Halle ist jetzt nicht komplett voll, da ist jetzt kein John Cena announced, wir haben keine Farewell-Tour, ne? Da kriegst du dann auch irgendwo, was weiß ich, in Cleveland oder so noch eine Karte auch für 50 Dollar in den Nosebleeds, ne?
Ja.
Aber wenn du dann sagst, du bist in Los Angeles und es ist eine besondere Show, dann bist du halt auch ganz schnell bei 300 in den Nosebleeds, ne? Also auch da, willkommen beim Dynamic Pricing.
Ich wollte es gerade sagen, also erstmal ganz kurz zur Erklärung, weil du immer den Begriff Nosebleed sagst,
das
sind die Plätze, die ganz oben unterm Dach sind, ne? Das ist so hoch, dass man Nasenbluten davon bekommt, deswegen dieser Begriff. Ja, und Dynamic Pricing, vielleicht hier das entscheidende Ding auch, ne, was ja auch doch jetzt auch die FIFA angekündigt hat für die WM, wenn ich mich nicht täusche.
Jo.
Da geht's quasi darum, Angebot und Nachfrage regelt den Markt, ne? Sprich, wenn bestimmte Spiele, bestimmte Events hoch nachgefragt sind, werden die Tickets automatisch teurer, wenn Tickets oder es werden auch teilweise Tickets verknappt, sodass die Nachfrage, das Kontingent sozusagen übertreffen, dadurch wird es auch wieder teurer. Und ganz kurz davor, wenn dann die Nachfrage vielleicht ein bisschen geringer ist, weil die Leute, die schon vorher auf Nummer sicher gegangen sind, sich Tickets gekauft haben, schon weg sind, dann wird es sehr oft relativ günstig. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb man dann sehr oft noch die Hallen voll kriegt, weil du dann eben auf Risiko zur Halle gehst und sagst, hey, ich probier's mal, vielleicht kriege ich noch meine zwei Tickets. Und dann sind die Preise auf einmal deutlich gesunken. Ja, ist halt
kannst du natürlich nicht machen, wenn du zu einer Mania fliegst, ne?
Nee, das kannst du halt auch nicht machen, wenn du mit deiner Familie da bist. Also ja. Ganz ehrlich, da bist du, keine Ahnung, mit 4 Personen da.
Obwohl ich sagen muss, ich habe sogar auch Hörer getroffen, als wir nach Las Vegas geflogen sind, die gesagt haben, du, ich bin jetzt hier, Karten haben wir noch keine, aber wir gucken mal, was passiert. Also da musst du halt auch die Eier für haben.
Ja, und die Nerven auf jeden Fall, ganz genau. Weil das ist auch genau das, was der Ultimate Warrior hier auch noch gefragt hat, bezüglich den Ticketpreisen auf UFC-Niveau pushen, Thema aus dem Magazin. Hat die UFC Weeklies? Nee, haben sie nicht. Und dann fragt er halt hier, ob das da nicht eine schwierige Taktik wäre, quasi die Weekly-Tickets auch noch anzupassen und auch noch da die Schraube hochzudrehen. Wie siehst du das?
Auch da wieder, solange es funktioniert, werden sie es machen, ne?
Ja.
Weil deswegen auch da, jetzt kannst du natürlich auch nochmal bei Raw werben mit John Cena Farewell Tour, John Cena das letzte Mal in John Cena in deiner Stadt mäßig.
Ja.
Solange das noch geht und du da die Attractions hast, dann ja, aber wir wissen auch alle, es gibt auch sehr maue Raw-Ausgaben, ne? Und da ist dann, das klingt jetzt ganz hart, dann ist dann aber auch irgendwie so ein Main-Event, nur Bronson Reed gegen LA Knight. Was beides natürlich gute Typen sind, die auch ihre Arbeit gut machen, aber es ist nicht dieses, John Cena öffnet die Show, Brock Lesnar kommt nochmal raus und Cody Rhodes verteidigt noch sein Belt, ich übertreibe jetzt.
Ja.
Da natürlich auch so ein bisschen, für was würdest du eher $300 zahlen?
Ja, also ich glaube, eine ganz klare Antwort ist hier, man kann mit dieser Taktik gehen, weil man wird diese Taktik eben dann fahren und man wird durch dieses Dynamic Pricing entsprechend die Preise immer wieder anpassen können.
Ja.
Man wird das so lange gehen, bis die Leute nicht mehr zahlen. Und es wird da trotzdem nicht so sein, dass die Hallen dann leer sind, sondern dann wird eher die Nachfrage geringer werden. Oder es gibt vielleicht auch negative Reaktionen in den Hallen, was wir natürlich auch schon mal gehabt haben.
Ja.
Wir sehen es jetzt bei WrestleMania, wie absurd da teils Preise sind. Wie ausverkauft wird WrestleMania sein? Ich gehe davon aus, dass WrestleMania trotzdem ausverkauft sein wird, weil viele Leute bezahlen das nicht, fahren dahin und kaufen die Tickets dann da günstiger und sind dann da und sagen, ey, ich hab's ja trotzdem noch teuer, aber ich hab's für weniger Geld bekommen, als es ursprünglich beworben gewesen ist. Was auch so ein, das ist auch so dieser absurde, ich sag mal, Gamification-Effekt, den wir dabei haben. Ähnlich wie wir es jetzt bei irgendwelchen Spar-Apps für Supermärkte haben. Weißt du, so, oh cool, da kriege ich 30 Cent Guthaben drauf, wenn ich das jetzt kaufe und im Endeffekt ist dann die Ware einfach teurer geworden oder sonst irgendwas. Und so ähnlich ist es da eben auch. Du hast trotzdem diesen Belohnungseffekt, du bist da, du hast weniger bezahlt als zuvor, aber es ist eben trotzdem noch immer sehr, sehr teuer.
Genau, also man ist da auch, ne, also gerade so beim Thema Urlaub, und da bin ich auch nicht schuldfrei von, man ist auch ganz schnell dabei, sich Sachen schön zu rechnen. Ne, so dieses, so, ja, die Karten kosten ja sonst 900, wenn ich jetzt ja für 500 kaufe, spare ich ja quasi 400. Ich gebe ja nicht 500 aus. So, ich kriege ja schon, die bezahlen mich ja schon fast dafür, dass ich da hingehe. So ist es halt wirklich, ne?
Ja, irgendwie muss man sich's schönreden. Ja, aber deswegen, geht nicht davon aus, dass in irgendeiner Art und Weise die Preispolitik bei WWE sich jetzt in den nächsten, ich sag mal, 1, 2, 3 Jahren massiv ändern wird. Man wird eher an die Grenzen des Machbaren gehen, als wieder zurück. Und wieder zurück meine ich auch in kleinen Schritten. Man wird auch nicht sagen, hey, wir halbieren jetzt die Preise, sondern wenn dann geht man, hält man vielleicht mal die Preise an oder geht man einen minimalen Schritt zurück. Aber wie du schon richtig gesagt hast, man wird nicht auf den alten Stand wieder gehen. Das macht man nicht. Das wäre man auch ziemlich doof, weil der Laden läuft ja. Und solange der Laden läuft, muss man nicht massiv was ändern. Und der Laden wird auch aufgrund der Reichweite, die WWE inzwischen hat, der wird auch weiterlaufen. Ich sehe da auch keinen großen Einbruch jetzt in nächster Zeit. Insofern, glaube ich, muss man sich da mit diesen Preisen anfreunden. Apropos, der Ultimate Warrior hat auch gefragt, müsst ihr eigentlich etwas an AEW und WWE bezahlen? Ihr verdient ja quasi Geld an deren Produkt.
Wäre schön, wenn die uns bezahlen würden, weil wir quasi kostenlos Werbung machen würden. Nee, müssen wir, das ist ja erstmal öffentliches Gut und wir benutzen ja kein Material von denen, ne? Also würden wir jetzt hier Sachen einspielen, das wäre anders. Dann hätten wir große Probleme vielleicht auch. Also.
Ja, selbst dann hast du noch immer das Zitatrecht mit dabei, wodurch du eine bestimmte Dauer von zum Beispiel Videoschnipseln mit einsetzen kannst. Ne? Natürlich ist man da auf YouTube aufgrund der Copyrights immer noch mal eingeschränkt, aber natürlich hat man da eigentlich rein rechtlich auch das Zitatrecht, solange du dich quasi damit beschäftigst, was in dem Videomaterial vorkommt. So funktionieren ja ganz viele Kanäle auch, dass die ganzen Geschichten durchbringen sozusagen und dann trotzdem noch Geld damit verdienen. Aber nein, natürlich nicht. Also wir sprechen hier über etwas, wir reviewen etwas, wir analysieren etwas, wir erzählen Geschichten über Dinge. Da bezahlen wir nichts für.
Ich würde meine Meinung kaufen lassen. Also ich bin komplett dabei. Integrität geht nur so weit, bis die Summe richtig stimmt.
Geht nur bis zur nächsten Null auf dem Konto, meinst du?
Absolut korrekt. Endlich 10 Euro drauf.
Nein, aber deswegen. Ist ja auch nicht so, als ob, keine Ahnung, der Kicker bezahlt den FC Bayern auch nicht, wenn er ein Spiel von denen über die berichtet oder sonst was. Ja, genau. Deswegen, nein, das gehört dazu. Dann fragt er noch, was haltet ihr eigentlich von Verletzungsstorylines? Vor allem diese Art wie von Seth Rollins, bei denen man nicht weiß, ob echt oder nicht echt. Geht das irgendwann zu weit, Kai?
Nee, ich finde das super, weil das ist das Naheste, was wir noch Realismus und Kayfabe irgendwie kommen in der Moderne. Dass sowas auch so durchgezogen werden muss. Ähnlich auch wie Cody Rhodes, der da seine ganze Promotour letztes Jahr mit diesem, oder vor zwei Jahren hier mit dieser Gips-Dingen gemacht hat und sowas. Ich glaube, das war bei dieser Brock Lesnar-Attacke vor zwei Jahren gewesen sein. Also, du musst jetzt nicht in jeder Storyline so sein, dass sich da jemand fake verletzt, aber gerade bei so einem großen Ding gepaart mit Cash-In und sowas alles, fand ich das sehr, sehr, sehr gut, weil es gibt wenige Sachen, wo dann alle Berichterstatter darüber spekulieren, ist es ein Work, ist es kein Work, was ist es denn jetzt? Also, ich finde das sehr gut.
Vorsichtig eingesetzt finde ich das absolut in Ordnung. Das kannst du machen, eben weil es Spannung und Unwägbarkeiten in die Geschichten mit reinbringt. Und das brauchst du heutzutage. Wir wollen nicht die nächste 0815-Geschichte, ich betrüge dich, du betrügst mich, ich werde zum Bösen, du bist der Gute. Haben wir schon tausendmal gesehen. Eine gut gemachte Verletzungsgeschichte kann da wirklich nochmal so ein bisschen Pfeffer mit reinbringen. Bin ich ganz dabei. Die Frage ist natürlich, bei Seth Rollins war es ja auch so ein bisschen hinter den Kulissen ein bisschen schwierig. Ne? Wer hat's gewusst, wer hat's nicht gewusst? Da muss natürlich dann die Promotion selber und dann auch die Verantwortlichen selber wissen, in welche Richtung gehen wir, was können wir da auch der Moral und dem Zusammenhalt in der Truppe zumuten, dass wir hier sowas andeuten, ne? Weil auch die Wrestler und Wrestlerinnen sind natürlich nur Menschen. Aber grundsätzlich so als Zuschauer, ey, warum denn nicht? Wir wollen doch alle so diese Illusion haben, ne? Wir wollen doch alle mit reingenommen werden, wir schauen doch alle, auch wenn wir ein Match uns angucken, schauen wir doch alle auch nach diesem Moment, ach, guck mal, das war vielleicht nicht ganz so geplant. Oder das war echt, ich glaube, der hat sich jetzt wirklich echt wehgetan. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sehr oft bekommen Matches durch Verletzungen auch nochmal einen bestimmten Twist und bekommen dadurch einen legendären Anstrich nochmal, weil du plötzlich stärker emotionalisiert bist, weil du plötzlich stärker mit in der ganzen Geschichte mit drin bist, weil vielleicht auch bei den Charakteren mit dabei bist. Du denkst, oh, guck mal, da ist offensichtlich was kaputt, aber der zieht's trotzdem durch, ne? Der kämpft hier sich ja durch. Auf einmal fühlt sich das echter an als die Inszenierung, die wir natürlich dann alle kennen, bei aller Sportlichkeit, die beim Wrestling dahinter steckt. Ne? Aber ich finde, das kann man machen, aber nicht übertreiben. Also ich brauche das jetzt nicht jede Woche. Deswegen da auch da wieder das Problem, ähnlich finde ich wie beim Einsatz von Blut. Sparsam eingesetzt, gut eingesetzt, mit einer guten Inszenierung, auch gut durchgezogen, wie in Seth Rollins, der dann seine Tochter, was war's, zum Ballett gebracht hat, auf Krücken oder was auch immer es gewesen ist.
Im Kindergarten irgendwie so.
Genau, solche Geschichten, ne? Sehr gut, aber nicht zu oft. Genauso wie beim Einsatz von Blut. Wenn am Abend 5 Leute bluten, ist es halt wurscht. Ja. Ich fand eine Frage ganz, ganz spannend. Also springen wir ganz kurz von WWE zu AEW. Das war, meine ich, die Frauke, die hier gefragt hat. Wo ist es denn jetzt? Auf jeden Fall hat die Frauke sinngemäß gefragt, ob, genau hier, könnt ihr euch vorstellen, dass die aktuelle Trump-Politik AEW gefährlich werden könnte?
Boah, also was daran jetzt gerade ganz genau gefährlich werden, weil
das ist halt eben gerade das Problem, ne? AEW ist jetzt auch kein politisches Produkt. Man hat schon mal einzelne Wrestler, denen man bestimmte Dinge erlaubt, ne, was so ihre eigene politische Gesinnung nach außen tragen angeht, aber man hat jetzt ja keine politische Storyline oder man verkauft auch kein politisches Produkt. Man schießt auch nicht offensiv in die Richtung. Deswegen glaube ich nicht, dass man da irgendwelche Probleme hat, dass jetzt Tony Khan vielleicht nicht ganz so dick mit dem Donald Trump ist, wie es zum Beispiel die McMahon-Familie, und da zähle ich jetzt Triple H auch mit zu, ist und auch TKO im Allgemeinen. Ja, aber ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Also sofern man jetzt nicht komplett dagegen steuert auf einmal oder wirklich auch noch Zeichen setzt.
Ja, eben.
Deswegen.
Ist ja auch immer noch ein Big Business, ne? Und Big Businesses findet Donald Trump erstmal toll.
Ja. Dem kann man auch noch Geld verdienen. Lass mal schauen. Wir hatten noch so einen Ja-Nein-Fragen-Blog, den würde ich ganz gerne vielleicht auch ein bisschen ausführlicher besprechen hier.
Ende vom André?
Genau, vom André, genau. Weil das sind eigentlich interessante Podcast-Fragen auch. Weil der fragt hier, Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Das dritter Teil bei WrestleMania 42, also beim Main-Event dann auch. Oder auch 43. Aber diesmal mit umgekehrten Vorzeichen. Roman Reigns als Babyface und Cody Rhodes als Heel. Wie siehst du da die Chancen, Kai?
Ich bleib dabei, ich sehe den Cody Rhodes Heel-Turn immer noch nicht. Ne? Also auch da, ich sehe Cody Rhodes wirklich so in dieser John Cena-Rolle. Ja, wir alle wollen, ne, Homelander Cody, das, ne, das ist dieses geflügelte Wort, wir alle haben da Bock drauf. Aber es hieß ja auch lange Zeit, dass so ein bisschen das schon in Stein gemeißelte, also auch da, was ist in Stein gemeißelt bei WrestleMania, ja, beim Main Event auch so Seth Rollins gegen Roman Reigns sein soll, was sehr häufig spekuliert wurde. Von daher, also auch da, sag niemals nie, ne, wer weiß, ob und wie und wo, also ich sag mal, guckt man sich jetzt das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr, wäre es auch komplett legitim, dass du Roman gegen Cody kriegst und CM Punk gegen Seth Rollins in einem 1 gegen 1. Mhm. Wenn du dir jetzt so ein bisschen anguckst, was da jetzt noch passiert mit Punk und Rollins. Von daher, mal gucken. Also ich habe mich letztes, also nach Mania auch schon gefragt, woher dieses Gerücht kommt und warum sie es so hartnäckig hält mit Roman gegen Rollins, weil es auch so von den ganzen Positionierungen her für mich nicht diesen super Sinn macht wie andere Fäden. Klar ist natürlich die zwei Posterboys der letzten 10 Jahre natürlich, verstehe ich. Ich persönlich würde trotzdem eher irgendwie Roman Cody sehen und Punk Rollins, aber Cody trotzdem nicht als Heel. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Das ist halt auch das Ding. Ich sehe derzeit nicht, also bis WrestleMania 42 sehen wir keinen Cody Rhodes Heel Turn. Warum? Es gibt gerade keinen Grund dazu. Also dazu, wenn jetzt ein John Cena weg ist, dann fällt dir quasi ein emotionaler Anker weg. Brauchen Cody eine gewisse Entwicklung in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter? Ja, aber es wird nicht der Heel-Turn sein. Der wird nicht kommen. Sondern ich könnte mir da tatsächlich sogar vorstellen, dass wir Roman Reigns gegen Cody Rhodes mit Face gegen Face bekommen. Einfach zwei riesengroße Stars gegeneinander, die zwei größten Namen der letzten 5 Jahre, ne, Cody quasi nonstop im Titelgeschehen, Roman mit seiner legendären Title-Spree, die er da gehabt hat, könnte ich mir vorstellen, und dann eben Punk gegen Rollins auf der anderen Seite. Also das ist ja was ich jetzt im Endeffekt schon seit einigen Wochen hier herunterbete, dass wir Rollins gegen Punk bei WrestleMania 42 bekommen. Natürlich 43 ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja.
Das finde ich gerade ganz schwer einzuschätzen, gerade auch, weil Roman Reigns ja auch schon mal gesagt hat, dass er noch weniger wrestlen will. Also mal gucken, ob er da nochmal ein Paycheck mitnimmt und auch dann die Road to WrestleMania natürlich dann nochmal mitnimmt. Ne? Also da wage ich jetzt noch keine Prognose. Kriegen wir vielleicht irgendwann einen Cody als Heel? Ja, aber nicht 42 und WrestleMania 43 glaube ich auch nicht. Dann fragt er hier noch, Sami Zayn finisht 2026 seine eigene Story und wird World Champion. Das wäre die andere Geschichte, die man noch mitnehmen könnte, Kai. Haben wir auch mal
drüber diskutiert. Nicht bei WrestleMania natürlich, ne? Auf gar keinen Fall.
Okay.
Also, so schön, wie ähnlich ihr euch seht oder sowas, aber dafür sind Sammys einfach viel zu egal.
Aber ich will doch WrestleZania.
Ja, ja, kann er in der Midcard machen. wir haben gerade wirklich auch zu viele Schwergewichte, was so Star-Appeal angeht, da, und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich kann es mir schon vorstellen, passt ja auch so ein bisschen in unseren Podcast, den wir letztens zusammen gemacht haben mit unserer Tierlist. Wen sehen wir noch als World Champion? Wie gesagt, so ein Run irgendwie zwischen, weiß ich nicht, irgendwo rund um den SummerSlam oder sowas, dass man da was macht bei, was weiß ich, Backlash oder so, kann ich es mir vorstellen. Problem ist natürlich auch, dass du jetzt mittlerweile häufig lange Regentschaften hast, die dann bei Mania entthront werden, dann kannst du natürlich den nächsten Typen nicht dann nach 2 Wochen den Belt an Sami Zayn verlieren lassen. Das ist so ein aktuelles Problem mit den langen Titelregentschaften der Main-Title, finde ich.
Ja, und obendrein hast du dann auch noch Namen, die dann eine Stufe über einem Sami Zayn stehen eigentlich. Ne? Also jetzt mal angenommen, WrestleMania 42, Roman Reigns gegen Cody Rhodes und CM Punk gegen Seth Rollins. Gehen wir davon aus, CM Punk gewinnt das Ding und von mir aus Roman Reigns gewinnt das Ding. Roman Reigns wird nicht so schnell seinen Titel wieder loswerden. Und CM Punk auch nicht. Der wird zwar angreifbarer als Roman Reigns, aber der wird trotzdem den Titel nicht so schnell los. Und da musst du dir überlegen, wie du es hingestrickt bekommst. Also hätte er es verdient, bin ich auf jeden Fall komplett dabei. Aber ich sehe gerade die Lücke für ihn irgendwie nicht.
Das ist das Problem.
Ich hoffe, die kriegen wir noch irgendwann.
Ja. Auch da natürlich immer wieder Money in the Bank Koffer, ne? Obwohl der auch eher weniger zu einem Face passt. Aber das ist immer so diese eine Wildcard im Jahr, die man irgendwie noch haben kann. Ich tue mich da, wie gesagt, halt schwer mit diesen langen Regentschaften, die wir bekommen. Gerade wenn jemand lange Champion und dann bei Mania entthront wird, dann kannst du halt auch als neuer Champ den Belt nicht verlieren innerhalb von einem Monat.
Ja, aber zum Beispiel so, dass Sami Zayn gewinnt Money in the Bank, holt sich dann von CM Punk nach so einer Buddy-Geschichte irgendwie so ein bisschen den Titel. CM Punk kann man vielleicht dann auch zum Heel-Turn irgendwann. Irgendwann wird er auch mal in eine andere Richtung gehen. Das kann der ja auch. Also den sehe ich eher als Heel tatsächlich als Cody Rhodes. Und dann sehen wir weiter. Gucken wir mal. Ist ja alles, alles reine Spekulation, alles Rumgespinne im Endeffekt. Hier kam noch eine Frage vom Scorpion King, nämlich könnt ihr euch noch einen AEW-Run von Cody Rhodes...
Was mit der letzten Frage?
Oh, stimmt, die hab ich vergessen. Entschuldige, machen wir gleich. Ich war gerade so bei Cody Rhodes, weißt du?
Ja, okay.
Und ich habe schon rot angeschrieben, also war schon beantwortet. Der André hat noch gefragt, Ricky Saints gewinnt innerhalb der nächsten 10-12 Monate den US- oder IC-Championship im Main-Roster.
Ich sehe es nicht in 12 Monaten, ist das Ding. Ich würde es so in... Klingt zwar doof, ich würde es so in 18 Monaten sehen, weil ich finde, er sollte schon noch mal den Weg über die NXT Championship gehen. Mhm. Ich halte auch wirklich wenig von diesen Call-Ups, einfach, ja, irgendwie bist du da ganz cool, weil ich finde auch, ein Ricky Saints ist immer noch nicht wirklich angekommen bei NXT. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ja, der hat Charisma und der ist gut im Ring und da hört es auch aktuell noch auf. Und der braucht noch was und der braucht auch noch mehr und gerade auch in diesem, ich übertreibe, in dem Land der Riesen, naja, Ricky Saints hat jetzt auch nicht die krasseste Statur. Da muss noch so ein bisschen mehr kommen. Mhm. Und da sehe ich jetzt noch nicht so einen Midcard-Title im Main-Roster.
Ist halt schwierig, ne? Also ihr merkt gerade auch übrigens, wir nehmen den Podcast hier vor NXT No Mercy auf. Also vielleicht ist Ricky Saints schon NXT-Champion, wenn ihr den Podcast hier hört, was jetzt ja an dieser Woche, an diesem Wochenende ist oder gewesen ist, Vergangenheits-Olf. Ich sehe es auch noch nicht, weil ich finde auch, dass erstmal ganz viele andere Leute für einen Call-Up eher in Frage kämen als ein Ricky Saints. Und dann bin ich auch bei den von dir angebrachten Punkten. In der Midcard, ja, da ist natürlich Platz, aber auch da, also gehen wir mal zurück zu einem der größeren Call-Ups, die wir gehabt haben. Was ist denn mit Carmelo Hayes zum Beispiel, der jetzt da mit The Miz irgendwo rumdümpelt? Da haben wir auch gesagt, Mensch, der ist eigentlich für die IC-Division wie gemacht, aber der ist jetzt auch schon lang genug da und irgendwie kommt er auch nicht zu Pötte, oder?
Ja, eben. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei.
Ja, deswegen. Also es ist fast schon überrepräsentiert, was da irgendwie passiert. Dann komme ich aber jetzt zu Cody hier. Kannst du dir noch einen letzten Run von Cody Rhodes bei AEW vorstellen oder bleibt er für immer bei WWE?
Ich glaube, wenn wir eine Sache gelernt haben in den letzten Jahren, ist es wirklich dieser nervige Satz, den jeder Wrestler in einem Interview immer sagt, sag niemals nie. Ne? So, wir haben gesehen, dass Cody zu WWE zurückgekehrt ist, was irgendwie auch keiner geglaubt hat, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also, außer ab einem gewissen Zeitpunkt, da haben es alle geglaubt, aber vorher halt nicht. Wir haben CM Punk zurück bei WWE. Wir haben AJ Lee jetzt zurück bei WWE. Ne? Also, verschiedenste Sachen sind schon passiert, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, ich glaube, irgendwie eher fritt die Hölle zu. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Weil er ist halt jetzt irgendwie, also ich finde, er passt da auch rein. Er ist auch der Corporate Guy. Auch so gewisse Aussagen, wo er sagt so, ey, so ich habe das mit aufgebaut und irgendwie habe ich mich da trotzdem nicht zu Hause gefühlt. Klar, natürlich, ich kann jetzt auch alles pathetisch sagen. Wenn einer was kann, ist es Cody Rhodes natürlich, ne? Immer alles voll mit Emotionen gespickt und auch ein bisschen mit der Träne im Auge. Aber auch da sag niemals nie. Ich kann es mir aber sehr schwer vorstellen.
Ich sehe es auch gerade nicht. Ich habe auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich sehe Cody tatsächlich, wenn er mal irgendwann nicht mehr wrestelt, sehe ich ihn in irgendeiner offiziellen Rolle. Der könnte fast der Nachfolger von Triple H werden, wenn er es wollte. Ich glaube, dass der genug Ahnung vom Business hat. Ich glaube, dass der ein extrem hohes Standing hat, was so die anderen Mid-Talents um ihn herum angeht. Der kann gut reden, der kann sich gut präsentieren. Das gehört alles dazu. Und die Frage ist halt eben, will er in dieser, das ist, glaube ich, die viel entscheidende Frage, will eigentlich ein Cody Rhodes sein Leben lang in dieser WWE-Maschine sein? Das ist ja wirklich einfach so. Ne? Das musst du auch wirklich wollen, weil es da ja auch kein, da gibt ja kein Day Off sozusagen. Da gibt ja kaum eine Pause und wenn, dann fotografiert dich jemand komischen Badehose. Stimmt. Und ich glaube, das ist halt die viel wichtigere Frage da. Aber ich sehe es jetzt derzeit nicht. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, never say never. Vielleicht überwirft er sich wegen irgendwas mit einem Triple H. Vielleicht geht's WWE in eine Richtung, auf die er keinen Bock mehr hat. Vielleicht sagt er auch selber, ich brauche mal eine Pause. Ich will vielleicht auch mal eine längere Pause einlegen. Und dann kommt Tony Khan und sagt, hey, wir machen hier was locker Leichtes für dich. Ne? Wie wär's denn damit? Und dann alles möglich. Ne? Aber jetzt für den Augenblick sehe ich tatsächlich Cody Rhodes als einen möglichen Nachfolger von Triple H in 10 Jahren, dass er so langsam auch in diese offizielle Rolle stärker reingedrückt wird, als es jetzt natürlich dann noch ist. Schwierige Kiste. Wir haben eine ganze Menge Fragen bekommen zu Titeln. Also wir hatten zum einen hatte der Michael hier gefragt, per fragen@headlock.de, findet ihr auch, dass es einfach zu viele Titel in der WWE gibt? Und wenn ja, welche sollten eurer Meinung nach weg? Haben wir auch, glaube ich, schon oft gehabt, diese Frage.
Speed. Frauen-Tag-Belts.
Ja.
Einer der Männer-Tag-Belts. Einer der Frauen mit Cut-Title.
Nee.
Auf jeden Fall.
Die muss man eher mal vernünftig platzieren. Das ist halt das Problem. Ich finde, dass das Roster von WWE gerade in der Singles Division der Frauen eigentlich stark genug, dass du einen Mid-Card-Title haben kannst.
Problem ja, genau, dass du einen Mid-Card-Title haben kannst. Genau, dass du einen Mid-Card-Title haben kannst.
Ich meine, verteilt über beide, also einen für jede Brand quasi.
Gibt eh keinen Brand-Split mehr.
Ja, jetzt hör doch auf, aber du weißt ja auch, dass sie dann immer hin und her reisen müssen und so ein Quatsch. Nein.
Ja, das ist ihren Job. Sollen die mal ihre Arbeit machen? Sollen mal ein bisschen Tuff-Tuff fahren da, wenn sie mal so ein Belt gewinnen wollen?
Nee, ich finde, das kannst du halt schon machen. Auch damit die Shows gleichwertig wirken. Das kannst du schon machen. Ich bin bei dir, Speed braucht kein Mensch. Das war eh nur ein Werbegag, den wir da gehabt haben. Deswegen weg damit. Damen-Tag-Belts, wir haben es jetzt bei AEW gesehen. Ich bin auch gespannt, wie der da funktioniert und ob man den da prominenter einsetzt. Wir haben es damals schon gesagt, Mensch, wenn du einen neuen Tag-Team-Title einführst, dann musst du auch eine entsprechende Geschichte drumherum erzählen. Und ich bin auch bei dir, ich bräuchte auch nicht unbedingt zwei Männer-Tag-Team-Belts. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher für die Leute bei Raw und für die Leute bei SmackDown, aber ne, bei den Frauen hast du halt gar keine Geschichten mehr. Also es ist halt einfach so. Ne? Also, jetzt hast du so ein bisschen was mit Charlotte und Alexa Bliss, das ist irgendwie ganz nett, aber es ist halt trotzdem eher so, wir halten die Talents mal warm und hängen denen ein bisschen Gold um. Bin ich bei dir, bräuchte man eigentlich nicht. Und dann hat der Real Sebastian bei Discord noch gefragt, macht der Titel den Wrestler oder der Wrestler den Titel?
Das ist zwar, also ich habe da drüber nachgedacht und meine Antwort ist super langweilig und es ist beides. Also im Normalfall macht natürlich immer der Wrestler den Titel. Aber es gibt auch Leute, also ich finde auch dafür sind auch gerade heutzutage so Mid-Card-Belts da, wo man sagen kann, okay, hier hast du so ein bisschen mehr Spotlight, weil du bist jetzt Champion und dann ziehst du dich an dem Belt hoch.
Mhm.
Deswegen ist meine Antwort beides. In der perfekten Welt macht immer der Wrestler den Titel, aber gerade wenn du am Anfang bist oder man dich irgendwie ein bisschen präsentieren möchte, macht auch der Titel den Wrestler.
Es ist eine sehr langweilige Antwort, wie du schon richtig gesagt hast, aber ich sage auch, es kommt drauf an. Es kommt eben auf die Geschichte an, es kommt auf den Wrestler, auf die Wrestlerin an. Ich musste gerade dran denken, zum Beispiel an Orange Cassidy, der extrem stark damals den Titel gemacht hat. Und zugleich versucht man auch immer wieder im Wrestling durch die Vergabe eines Titels dann auch einen Charakter entsprechend overzubringen und zu zeigen, ach guck mal hier, das ist jemand, auf den setzen wir, der ist wichtig. Deswegen gibt's keine klare Antwort da drauf, sondern es ist einfach von der jeweiligen Situation abhängig. Wo möchtest du mit dem Talent hin? Was willst du damit machen? Was willst du damit auch bezwecken? Und wie stark willst du vielleicht auch den Titel in den Vordergrund rücken an der Stelle und gibst ihm entsprechende Geschichten?
Auch da, wenn es auch so ein bisschen abgeebbt ist, muss man ganz klar sagen. Ich finde aber auch da, vielleicht ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, ist auch ein Damian Priest, der auch davon profitiert hat, dass man ihm den Belt gegeben hat.
Ja.
Und jetzt auch bei ganz vielen Leuten ein anderes Standing hat. Ja, der ist jetzt kein Main-Eventer geblieben, muss man ganz klar sagen, und hat jetzt auch nicht die heftigsten Fäden, aber er hat definitiv davon profitiert, dass er World Heavyweight Champion war.
Ja, absolut. Und dann fragt er noch hier, glaubt ihr, dass es Wrestler gibt, beziehungsweise gab, die World Titles gar nicht brauchten, wie zum Beispiel einen Roddy Piper?
Das ist natürlich eher deine Zeit, ne? Ich glaube trotzdem, dass es immer irgendwie besser wäre, wenn auch so Sachen gekrönt werden von einem Titelgewinn, weil es ist eben immer diese Sache, die in deinem Kopf bleibt, ne? Und also, warum sprechen wir über so die besten Wrestler, die aber nie das große Gold geholt haben? Weil es so diese eine Sache, die fehlt. Und das ist ja auch ein bisschen gerade so der Gag, der sich bei einem Drew McIntyre durchzieht. Immer so, du bist immer gut, du bist immer da, die Leute haben Bock, du hängst dich auch rein, aber den Großen darfst du jetzt seit Corona trotzdem nicht mehr gewinnen. Und
doch, nochmal ganz kurz.
Ja, gut. Aber
ich weiß, was du meinst.
Das hat für mich immer so ein bisschen diese Sieger-der-Herzen-Mentalität.
Man darf halt nicht vergessen, weil wir das Beispiel Roddy Piper haben und wir haben ja auch ein eigenes Format gehabt, ne? Und da haben wir immer noch mit den Helden aus der zweiten Reihe, wollen wir auch demnächst wieder eine neue Folge aufnehmen, Shaggy und ich, wird es wahrscheinlich über Hacksaw Jim Duggan dann gehen. Wenn du in die 70er, 80er, 90er zurückschaust, da war es ja nochmal ganz anders, was so die Darstellung und auch die Ausrichtung der Shows und der Promotions angeht. ein Grund, weshalb gerade die Heels sehr oft nicht, und da zähle ich jetzt auch mal einen Hot Rod zu, der natürlich kennt ihn viele aus dem Anfang der 90er als den wilden Schotten, der kein Schotte war, sondern Kanadier. Aber das wissen halt, da geht man immer davon aus, dass die dann eher als Contender funktioniert haben, weil die großen Babyfaces haben damals die Leute in die Hallen gezogen. Das heißt, du brauchtest einen würdigen Herausforderer als Bösewicht, damit der Babyface-Champion gut aussah. Und Babyface-Champion war, gerade wenn wir jetzt Richtung WWF schauen, war natürlich dann Hulk Hogan. Und einen Roddy Piper, tatsächlich brauchte der das nie, weil der hat einfach die Leute so gezogen. Damals war das auch natürlich nicht unbedingt so, dass nur der Titel gezählt hat, sondern die Leute wollten die Attraktion sehen. Andre the Giant brauchte auch keinen Titel, sondern der hat so funktioniert, weil er Andre the Giant gewesen ist. Und dann Jake the Snake Roberts, da wollten Leute die DDT sehen. Und so. In der Zeit war das anders. Und das hat sich irgendwann verselbstständigt, muss ich sagen. Ich bin ja auch der, also ich meine, wir hatten ja die schlimmen Zeiten, wo du wirklich teilweise am laufenden Band Titelwechsel gehabt hast. Da ist der Titel hin und her geworfen worden und jeder Zweite, der mal sich einen Stiefel umgeschnallt hat, der durfte dann auch mal den World Title halten. Wo auch einige dabei gewesen, wo man sich gefragt hat, so, warum denn eigentlich? Aber da hat man es dann halt auch probiert. Das ist wiederum auch der Punkt, ne? Macht der Titel den Wrestler? Zum Beispiel bei einem Jack Swagger haben wir uns im Nachhinein auch gefragt, so, warum hat man ihm damals den Titel gegeben?
Und zwar da genau. Hat keiner irgendwas gemacht.
Aber da, ich bin mir sicher, der Plan war, wir lassen ihn das Ding gewinnen.
Klar.
Und dann profitiert er davon und steigt im Ansehen der Zuschauer. Und da gucken wir mal, wo wir danach hingehen.
Ja, natürlich.
Deswegen, es ist eine andere Zeit. Heutzutage sind Titel ein bisschen, haben eine andere Rolle und haben eine andere Aufgabe, auch gerade was die Hierarchie innerhalb der Promotions angeht. Und damals, ja, brauchten nicht alle großen Namen, speziell die Heels, brauchten dann nicht wirklich die Titel. Genau, ich gehe mal weiter hier zum Brian, wo du gerade schon drauf rumklickst hier. Da steht, der hat gefragt, in jeder Generation gibt es ein oder zwei Wrestler, die durch ihre halsbrecherischen Aktionen einen prägenden Einfluss auf das Wrestling haben. Da fallen mir Namen wie Mankind, Jeff Hardy, auch Darby Allin ein. Ich habe mich schon oft gefragt, warum es immer nur so wenige davon gibt. Sind das wirklich die einzigen, die sich das trauen? Haben sie einfach ein viel geringeres Schmerzempfinden? In einer Welt, in der es sehr viel um Aufmerksamkeit geht, würde man doch erwarten, dass es mehr Wrestler gibt, die sich durch sehr heftige Aktionen versuchen, overzukommen.
Brian, ich würde dir einfach mal grundlegend Indie-Wrestling empfehlen. Also, wenn ich da teilweise, nicht mal bewusst, aber wenn ich da teilweise mal durch meine Instagram-Reels scrolle, ne, was ich da für Aktionen sehe, wo ich mir denke, also das ist zwar auch immer sehr abwertend, aber dann ist immer so dieser Kommentar, ach cool, das alles für einen Hotdog und einen Handshake, ne?
Ja.
Aber ist wirklich, das wird sehr häufig gemacht und das war ja auch so ein bisschen das, was auch ganz, ganz früher auch so einem Will Ospreay und einem Ricochet vorgeworfen wurde, ne? Also dieses, die können ja eigentlich gar nicht wresteln, das ist nur Hauptsache irgendwie Aufmerksamkeit, Hauptsache irgendwelche Flips und sowas. Also auch da, ich glaube, es gibt sehr viele davon und ich glaube, es gibt auch sehr viele, die sich dann auch irgendwann einfach selbst rausnehmen, weil sie sagen, okay, dann wrestle ich jetzt irgendwie x-mal im Monat vor 20 Leuten, zerschießt mich aber komplett, dann merkst du dann auch, boah, vielleicht lohnt sich das auch gar nicht, ne? Und dann entweder du kommst anders auf und passt deinen Stil an, weil man muss auch ganz klar sagen, das klingt zwar hart, aber das meinen wir ja auch immer, das, was ein Darby Allin macht, das ist krass, da habe ich riesen Respekt vor. Ich sitze hier aber auch und sag, das ist schon extrem dumm, ne? Und das ist, weil wir fragen uns ja alle, wie kann das sein, dass der Mann nicht dauerhaft verletzt ist bei den Bumps, die der nimmt, ne? Und ich glaube, all diese Sachen spielen halt da zusammen rein. Es ist super gefährlich, es ist schlecht für den Körper. Das machst du im Normalfall auch nicht lange. Also wir alle sagen auch, Jeff Hardy ist gut jetzt. Ne? Und wir alle sagen auch, Mann, Darby Allin wird auch nicht so lange so wresteln, wie er jetzt wrestelt. Außer er endet eben wie Jeff Hardy so ein bisschen. Siehe Will Ospreay, der sein Stil auch komplett angepasst hat. Ja. Also da spielt viel rein.
Und ich glaube, du musst auch das richtige Mindset dafür haben, ne? Ich glaube, wenn du sowas machst, kannst du das nicht machen aus dem Grund, ich will damit Aufmerksamkeit ziehen, weil dann wird dein Körper dir irgendwann sagen so, ja, dein Kopf kann doch so viel Aufmerksamkeit ziehen wollen, aber ich mach da nicht mit, ganz einfach, weil dann rennst du halt konsequent mit Schmerzen rum. Dazu darf man auch nicht vergessen, dass sehr viele dieser Risk-Taker, so nenne ich sie einfach mal, auch danach kein richtig geiles Leben mehr gehabt haben und auch wirklich damit zu kämpfen gehabt haben, wie sie früher gewrestelt haben. Und auf die drei großen Namen, die du jetzt genannt hast, kommen 20 andere, die dann Probleme haben, überhaupt noch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sage ich es einfach mal, ne? Und dann andere Probleme damit hinten dran haben. Wir sehen das gerade, wenn du in die Deathmatch-Szene schaust, wie viele Leute da wirklich Probleme haben, Geldprobleme haben, Drogenprobleme haben und so weiter und so fort. Von den alten Recken, sage ich es mal.
Ey, guck dir auch einen Jeff Hardy an, ne? Jetzt mal ganz ehrlich.
Auch der hatte also seine Probleme. Guck dir Mankind an, der dann auch irgendwie Hip-Replacement, das Problem, dieses Problem, ne? Ich bin, also ganz, das klingt jetzt, ich bin großer Fan von Mick Foley, von seiner Arbeit. Ich habe die Bücher alle gelesen, ich bin ein riesengroßer Fan. Aber wenn man ehrlich ist, wir können froh sein, dass ein Mick Foley, dass wir den noch haben.
Ja.
Also ganz rational gesprochen, ne? Bei dem, was der über sich hat ergehen lassen, ne? Und dass da nicht irgendwo ein Grinsel im Kopf entstanden
ist. Sagen, oder Hirnschaden,
ja, genau.
Körperschaden, alles Mögliche, ne? Also da geht ja auch viel Hand in Hand. Also deswegen, das ist, also wenn man da jetzt richtig reingeht, da kannst du ganze Dark Side of the Ring Episoden zudrehen, ne? Also die Frage ist ja auch, warum, also auch so ein, der ja schon auch ein Star war, so jemand wie Mick Foley, warum gibt's auch da immer mal wieder irgendwie so ein GoFundMe oder sowas, wo du so denkst, der hat Bücher geschrieben, der war Champion und trotzdem ist die Kohle irgendwie knapp. Ne? Also muss ja auch überlegen, gerade in Amerika mit Krankenhausrechnungen, was der ganze Spaß kostet. Und wenn du sagst, okay, ich muss immer nach meiner Karriere meinen ganzen Körper doppelt und dreifach reparieren, Geld auch schnell weg, ne? Also ja. Guck dir doch so jemanden an und er war jetzt ja nicht mal der Risk-Taker wie sein Bruder, also jetzt Matt Hardy zum Beispiel, klar, der hat auch früher viele heftige Bums genommen, müssen wir nicht drüber reden, der sich aber irgendwann schon ab Mitte der 2000er darauf fixiert hat zu sagen, ich nehme hier nur noch mein Leg-Drop und selbst der hat ihm die Hüfte zerschossen, dass der einfach teilweise läuft wie ein Pinguin, ne?
So. Ja. Leg-Drop ist ohnehin eine sehr unterschätzte Aktion, was so den Verletzungsgrad angeht, ne? Das ist eine Aktion, glaube ich. Und
Top-Rope auch noch, ne? Also.
Ja, ja, er hat ja auch gesagt, dass dieser Leg-Drop vom Cage damals gegen Edge, dass ihm das Jahre seiner Karriere gekostet hätte quasi, ne? Weil er konnte danach erstmal gar nicht gehen, mehrere Tage so richtig, nur noch mit Schmerzmitteln und ja, auch die, weil das hat ja gleich mehrere negative Einflüsse. Das geht halt auf die Beine zugleich, aber vor allem auch auf die Wirbelsäule, ne?
Und ja, also es staucht ja einmal ganz böse.
Auch Hulk Hogan, ne? Weil alle gesagt haben so, ja, hier, warum Hogan, du hast nur diesen langweiligen Legdrop? Ja, von wegen, ne? Der hat ihm halt auch den Rücken kaputt gemacht. Und deswegen hat er auch bei House-Shows dann sehr oft gar nicht den Legdrop benutzt, sondern hat ja dann auf den Ex-Bomber umgestellt. Ja, also deswegen. Ich glaube, da musst du eine sehr eigene Definition von Wrestling haben. Du musst den dazu richtigen Körper haben, wenn du das machen willst. Und damit du auch ausreichend Geld verdienst, wie das Mankind und Jeff Hardy und Darby Allin tun, musst du auch noch das gewisse Gesamtpaket mitbringen. Und davon gibt's einfach nicht so viele. Es reicht ja nicht aus, dass du krasse Sachen machst, damit du irgendwo richtig Geld verdienst, sondern dann machst du halt krasse Sachen und dann sagen Leute in der Bingo-Halle, krass. Und davon kannst du aber nichts kaufen.
Ja.
Deswegen, nee, ich glaube auch, ich bin auch der Meinung, dass wir inzwischen klüger sein sollten, dass wir auch da wieder sowas in richtigen Dosen einsetzen, ne? Also ich finde zum Beispiel Darby Allin, ich gucke das auch manchmal ganz gerne, aber mir ist auch manchmal einfach zu viel. Ich brauche auch Darby Allin mit dem Flammenwerfer nicht. Ich brauche auch Darby Allin mit dem Plastiksack nicht oder mit dem Leichensack.
Tja.
Der allwöchentliche Mordanschlag im AEW-Fernsehen.
Genau.
Ja, genau, das war das Thema mit diesem Punkt. Wir kommen hier nochmal zu ein paar Lieblingen hier, nämlich zu Leuten, die wir früher gesehen haben, nämlich auch zu einem Ilja Dragunov. Der ist ja momentan noch wegen einem Kreuzbandriss raus. Der soll ja anscheinend wieder fit sein und man sucht den richtigen Zeitpunkt, wann er wieder zurückkehren kann. Die Frage ist dann eben hier vom Brian. Denkt ihr, dass Ilja einen Gimmickwechsel benötigt, wenn er zurückkommt? Ich halte unfassbar viel von ihm, habe aber dieses Gimmick des russischen Zaren, der auch noch Deutsch spricht, nie so richtig verstanden.
Das ist eine sehr gute Frage, weil es den Nagel sehr auf den Kopf trifft, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir alle lieben Ilja, ne? Also jetzt jeder, der den mal bei der WXW oder sowas gesehen hat, fantastisch, ne? Mein erster Karatsieger, der Typ ist geisteskrank im positiven Sinne.
Ja.
Und auch wie der sich dann gemacht hat, auch so vom Look und Feel einfach, ne? Jetzt wirklich auch Muskeln, Appearance, auch wie er sich gibt, finde ich stark. Ich weiß nicht, welchen Spot man da so für ihn finden soll, weil ich bin da auch beim Brian, dieses russische Zaren-Gimmick, das habe ich auch bei der WXW nicht gefühlt, aber es war halt uns Ilja, bin ich ehrlich. Ja. Ne? Und jetzt gerade so dieses, ja, der russische Zar, der aber irgendwie Deutsch spricht, ich habe halt keinen Bock auf so ein Russen-Gimmick, weil es auch wirklich immer WWE 0815 ist, aber irgendwas brauche. Und die sind ja auch da mal so teilweise auch bei NXT einfach in diese Richtung gegangen, ey, das ist der harte Hund, der alles einsteckt. Ich denke gerade an diese Trick Williams-Fehde. Mhm. Dieses, der nimmt und nimmt und nimmt und nimmt und hört nicht auf zu kämpfen. Ich glaube, damit müsste man mehr machen.
Ja, es ist schwierig. Also ich finde auch, er braucht auf jeden Fall eine andere Musik. Also die Musik war ja schon zu NXT-Zeiten unfassbar schlimm, weil die gar keine Energie gehabt hat so richtig. Und ich glaube auch, dass dieses Gimmick nicht mehr funktioniert. Natürlich ist diese Geschichte mit Russland geboren, Deutschland aufgewachsen, das hat natürlich hier gut funktioniert und da fühlt er sich wahrscheinlich auch sehr wohl drin. Aber ich glaube, der kann auch mehr. Und ich glaube, der muss auch sich in eine andere Richtung entwickeln. Deswegen bin ich da auch bei und sage ganz klar, ja, der braucht ein anderes Gimmick. Vielleicht braucht er sogar einen anderen Namen mit dabei.
Kann auch sein.
Ja, ist nicht ganz so einfach. Also ich denke auch, dass man sieht ja auch viel in dem. Also ansonsten hätte man den ja auch nicht so früh versucht zu pushen. Und du hast inzwischen auch genug Leute im Roster, dem er auch dieses Ziel gehen kann. Aber das Gimmick klappt nicht. Das klappt nicht. Das hat hier in Deutschland gut funktioniert. Ich meine, ich erinnere mich noch daran, wo er teilweise mit der Flagge der Sowjetunion in die Halle gekommen ist. Flag-Matches und so bestritten hat.
Ach Gott.
Ja, ja. Aber das glaube ich, zieht jetzt nicht mehr so. Und deswegen bin ich dabei. Da muss eine Änderung her. Da hat der Brian noch was anderes gefragt. Wer könnte der nächste große Star aus der deutschen Szene werden? Ich erinnere mich noch an Zeiten, bei denen man bei der WXW in Tommy End, El Generico, Walter, Ilja sehen könnte. Momentan fehlt mir da die eine Lichtgestalt. Vielleicht von einem Ilja Blum, der sich unfassbar gemacht hat, vielleicht ein Mudo, der ihn sehr überzeugt. Und dann auch noch die Frage quasi, ob wir noch irgendwelche Leute im Independent-Bereich sehen, der da irgendwie reingehen könnte. Und ich muss sagen, das ist halt heutzutage schwieriger denn je, weil, auch da habe ich drüber nachgedacht, ich meine, wie viele Jahre haben wir quasi einen Walter, also einen Gunther, einen Tommy End, Aleister Black, einen El Generico, Sami Zayn, wie lange haben wir die wachsen sehen auch? Ne? Über wirklich Jahre, teils Jahrzehnte haben wir die wachsen sehen. Heutzutage ist es so, da ist jemand 2 Jahre groß und der ist weg. Oder Kai, deswegen finde ich das so schwierig zu sagen, weil sehr oft ist es so, dass kaum, dass die ein bisschen hervorstechen, werden die sofort weggezeigt in das ein oder andere System.
Das ist ja halt das Problem, ne? Also es wird immer früher, also so ein bisschen wie im Fußball, ne? Ja. Da wirst du schon mit 13 irgendwie gescoutet und das ist auf gar keinen Fall despektierlich gemeint den Leuten gegenüber. Aber halt auch gerade, wenn du jetzt guckst, okay, wir hatten Walter, Tommy End und sowas alles, ne? Auch ein Jordan Devlin damals, ne, hier JD McDonough und sowas.
Ja.
Deswegen mal, also gar nicht böse gemeint, aber ein Mike DiVecchio oder ein Aigle LeBlanc sind ja nicht ansatzweise auf dem Level wie die genannten Leute. Und die werden jetzt auch schon weggesigned.
So, ja.
Du weißt, das sind gute Leute auch, so ein Mike DiVecchio, dieser Panzer, der dann im Shooting Star springt oder sowas, das ist krass. Aber du hattest halt damals viel heftigere Stars, also guck mal, auch so ein Keith Lee, wie lange der in den Indies war, wo du denkst so, den hätte man doch schon viel früher signen müssen, so nach dem Motto. Und das hast du jetzt, wie du schon gesagt hast, gar nicht mehr, dass Leute so groß werden können. Sondern sobald man sich da so ein bisschen was von verspricht, holt man die unter Vertrag.
Ja, das ist also, wenn du mich jetzt fragst, also das sind sehr oft dann auch schon Namen, die haben wir schon im anderen Umfeld gesehen. Michael Oku ist garantiert jemand, der gut zu AEW passen würde.
Das ist auch der, an den ich als erstes gedacht habe, aber international.
Also den sehe ich zum Beispiel nicht bei WWE, weil dafür ist der ein paar Pfund zu leicht und zu klein.
Ja.
Ich mag einen Luke Jacobs zum Beispiel total gerne. Also nur mal so, also und dann Saya. Und Saya hat man ja auch bei WWE jetzt unter Vertrag genommen. Das heißt, die kannst du jetzt eigentlich auch schon nicht mehr nennen. Also der fällt da halt auch so drunter. Das sind so einige Namen, die mir da einfallen würden. Wenn ich jetzt so zum Beispiel bei AEW schaue, ich finde auch einen Kevin Knight halt total cool. Also der hat auch meiner Meinung nach mehr drauf, als nur im Tag-Team mit Mike Bailey rumzulaufen. Aber, oder Leon Slater, auch das ist jemand, der ja rübergegangen ist, dann zu TNA inzwischen. Da habe ich auch vor ein paar Jahren gesagt, Mensch, der ist total interessant. Ja, aber jetzt ist er halt auch schon da gesigned. Jay Joshua ist interessant. Also, aber es ist eben schwieriger, weil die Rivalität und auch der Kampf um die neuen Talents quasi inzwischen so groß ist, dass die, wie wir gerade schon gesagt haben, sofort weggesigned werden. Deswegen
das ist
jetzt
ja auch
rauszupicken, ist halt schwierig, ja.
Sorry, das ist ja auch das, was das Indie-Wrestling hier so ein bisschen, ich übertreibe jetzt, gekillt hat oder was auf jeden Fall den Hype dafür ordentlich minimiert hat, weil gerade wenn ich so an 2017, 18 denke, so man auch so OTT oder sowas, das war der heißeste Scheiß mit ihren Kino-Trailern, so Walter gegen Devlin und sowas alles, die du überall hattest. Auch dann damals noch vor der ganzen Sache Devlin gegen David Starr und sowas zum Beispiel. Diese eine Promotion in Schottland, was? GCW? Nee, wie heißt die nochmal? Ich such's gleich raus.
Ja,
nee,
ich
wo auch Drew Galloway, Drew McIntyre und sowas waren, wo auch Joe Henry war und sowas alles. Also, und diese ganzen Leute sind jetzt ja weg und das hat ja auch so Promotions richtig das Genick gebrochen. Also, guck mal, wie groß, guck, ich hab sogar den Namen vergessen, wie hieß nochmal die aus England hier mit
Progress?
Ja, genau. Hier mit ihrem Super Strong Style und so. Also, wie groß der Super Strong Style eigentlich war. Wie groß das Karat mal war.
Ja.
Das ist ja alles kleiner geworden.
Ja, weil halt eben auch einfach so viele Wrestling Promotions, also weil so viele Wrestler gegangen sind einfach. Ne? Und die ganzen großen Namen sind halt abgerückt und ja, in einen anderen Fokus geraten. Und da gab's auch hier die Frage, auch da ganz interessant, auch dieses Wechselspiel, ne, Talents und Promotions und Veranstaltungen. Der Thomas der Zweite hat gefragt, wie seht ihr eigentlich die Chance, dass wir eine AEW-Veranstaltung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sehen, also hier in der Dachregion, wie man so schön sagt. Weekly oder Pay-Per-View, werden wir das 2026 mal erleben?
Es war übrigens ICW, Insane Championship
okay, Wrestling. Ja, so. Stimmt, ja, richtig, ja.
Jetzt muss ich noch. Auch da, also, wenn man jetzt unsere alten Podcasts hört, bin ich da, glaube ich, oder vielleicht auch sogar wir beide, nee, eher ich, weil ich habe das auch sehr extrem formuliert, einer der Schlechteren, die man fragen kann, weil ich auch meinte, auf gar keinen Fall, niemals, niemals, nie und nie. Und dann auf einmal war eine Woche später gefühlt, ach ja, übrigens, Smash in Berlin, viel Spaß. Also, da lag ich schon sehr falsch. Auch hier, ich würde trotzdem wieder einen ähnlichen Weg fahren, weil AEW trotzdem auch nochmal deutlich kleiner ist als WWE, muss man ganz klar sagen. Ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die in Deutschland irgendwie eine 15.000er Halle voll machen. So, das machen sie dann in der O2 Arena, ne? Deswegen sind sie auch von Wembley in die O2 Arena gegangen und haben nicht weiter in Wembley gemacht.
Es war halt auch noch eine andere Veranstaltung. Es war nicht All-In, es war Forbidden Door.
Ja, natürlich, aber, ne? Du weißt, also, weißt, was ich meine. Es ist ja trotzdem einfach ein größerer Gamble, dann zu sagen, ich mache dieses 60.000er-Ding voll, ich mache 15.000 voll.
Nächstes Jahr machen sie wieder All in Wembley.
Ja, aber auch da gucken, wie sich das dann halt schlägt, ne? Machst du diese eine Attraktion, wo dann sagst, okay, die Leute fahren dahin oder machst es nicht? Wie ist das mit den Ticketpreisen? Ist es ja auch, du kannst ja auch in diesem Fahrwasser gut davon profitieren, zu sagen, guck mal, die alle so teuer, kommt doch zu uns, große Show, aber viel günstiger, ne? Dass Leute auch dann da so ein bisschen abwandern, gerade in der Fanszene. Nichtsdestotrotz, ich sehe die jetzt halt hier keine 15.000er Halle in Deutschland voll machen und für so eine 2.000er Halle irgendwie rüberzukommen mit allem Mann, macht jetzt nicht so viel Sinn. Außerdem machen eine große Tour.
Ja, das ist halt die Frage. Und so richtig Touren tun sie ja nicht. Ne? Das ist halt eben das Ding. Ne? Weil wir haben ja hier auch in Deutschland jetzt nicht unbedingt die allerstärkste TV-Präsenz. Ich glaube auch AEW ist eine eher Hardcore-Promotion hier für viele Fans, also Hardcore im Sinne von, das ist wirklich was, was du verfolgst, wenn du im Wrestling dick drin bist, aber du hast da nicht diesen Mainstream-Appeal, über den wir gerade schon bei WWE gesprochen haben. Und ich glaube, das wird auch das Problem sein. Man wird in Deutschland erst dann veranstalten, wenn man hier auch eine gewisse Reichweite und eine gewisse Größe hat. Und ich glaube, die hat man noch nicht. Dann sagt man lieber, wir machen was Großes in England und da kommen schon die Leute aus Deutschland rüber, weil da sind die Flugtickets günstig und das eben ist in der Nähe quasi.
Ist ne? auch nicht mehr so übrigens.
Also, ja, aber
unabhängig davon. Kannst ja Flixbus fahren. Ich kann euch da was empfehlen.
Wollte ich gerade sagen, kennt sich ja aus. Deswegen, also ich kann es mir jetzt erstmal nicht vorstellen. Andererseits finde ich halt auch diese Australien-Trips, die man da immer fährt, schon ein bisschen absurd, aber anscheinend muss es sich ja noch lohnen. Wir machen weiter hier im Rhythmus. Auch da, der Showstopper hat gefragt, mal angenommen, WWE und AEW würden zusammen einen Pay-Per-View veranstalten. Welche Fäden und Matches würdet ihr unbedingt sehen wollen? Die gleiche Frage nochmal, WWE und WCW damals, hebe ich mir auf, wenn David oder Shaggy dabei sind. Also, AEW, WWE. Jeder will doch eigentlich CM Punk gegen die Bucks sehen, oder?
Hä, ist es CM Punk gegen hier Hangman nochmal, oder? Nochmal mit Promo-Duell, mit Workers' Rights-Promo. ja. Also, ich würde jetzt wirklich so diese doofen Dream-Matches abhaken. Ne? Ich hätte Bock auf die Usos gegen die Young Bucks oder New Day gegen die Young Bucks. Irgendwie sowas. Also, ne, diese quasi die größten Tag-Teams aus der Promotion, ja. Da hätte ich Bock drauf. Ich hätte Bock auf, auch wenn er jetzt schon älter geworden ist, so der Kai-Wunsch wäre AJ Styles gegen Will Ospreay oder Kenny Omega. Oder halt Seth Rollins. Da also kann ein bisschen, je nachdem, wie das mit all, von mir aus, AJ, Kenny, Rollins, Ospreay oder sowas, ne? Packt das so hin und her. Hier für die ganzen kleinen Tastaturfreaks, mache ich, können hier Tony Storm gegen Stephanie Vaquer haben? Für die ganzen Perversen da, für die ganzen Bukatis, das ist mir egal. Boah.
Was machst du mit Roman? Ich habe gerade überlegt, ob wir könnten fast das Shield Triple Threat nochmal reloaden eigentlich.
Ja, ich habe halt auch überlegt, also irgendwie Roman gegen Moxley. Aber ich brauche halt auch Moxley nicht sehen. Also von daher ist mir das recht egal. Ich hatte gerade noch was ich sagen wollte. Ach ja. Cody MJF wäre, glaube ich, ganz geil.
Das wäre spannend, ja. Jetzt gerade also, mit der.
Hatten wir natürlich auch schon teilweise, aber wir gehen davon aus, so jetzt die gegeneinander, ne? Und jetzt auch mit der Historie.
Ja. Fände ich spannend. Wie gesagt, ich würde natürlich da gleich CM Punk gegen die Bucks irgendwie mit einbauen oder sowas.
Punk und AJ Lee gegen die Bucks.
Ja, warum nicht? Ah, gibt's garantiert. Also ich fand die Vorschläge, die du gemacht hast, eigentlich schon gar nicht so verkehrt. Also ich find Rollins gegen Ospreay fände ich halt super spannend. Allein so vom Aufeinandertreffen und von den Fähigkeiten der Leute, die mit dabei sind. Wo würdest du einen Gunther gegenstellen? Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, was so ein Hardhitter, gegen den man Gunther stellen könnte.
Boah.
Also was, Gunther gegen Hangman?
Ich glaube, das könnte stabil werden.
Oder Gunther gegen Darby Allin und Gunther haut einfach Darby Allin kaputt?
Nee.
Hätte ich aber Bock drauf.
Ja, ich nicht.
Okay.
Das ist. Aber gibst du jemanden Beklopptes in der WWE? Wo du sagst so, boah. Ich glaube, ich hätte Bock auf Kevin Owens gegen Darby Allin. Sie sind einfach so durch so. Sehr gepowerbombt und sowas. Da wäre es witzig.
Ja, also da gibt's schon einige Möglichkeiten, mit denen man da spielen könnte. Also von daher. Machen wir mal hier weiter. Der 13er11, ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Ist es Bär, irgendwas? Ich weiß es nicht. Fragt hier, kommt es mir nur so vor oder klingen AEW und WWE unterschiedlich? Ich meine die Pyros und die Sounds, wenn die Wrestler auf die Matte knallen. So, ja, natürlich klingen die anders. Anderes Sound-Equipment, andere Ringkonstruktion, andere Soundanlage, klingt logischerweise ganz anders auch. Allein die Halle, Hallengröße und so macht ja auch noch was aus. Deswegen vollkommen richtig erkannt. Er fragt auch, wie wird die Story von Mercedes Moné enden? Was glaubt ihr? Muss sie dann jeden Belt einzeln verlieren? Alle auf einmal? Wie macht man das am besten? Sind die anderen Titel dann entwertet? Ich gehe davon aus, dass die einfach ähnlich wie es ein Kenny Omega gemacht hat damals.
Wollte ich auch gerade sagen. Bisschen wie Kenny als Belt-Collector halt, ne?
Ja, und dann so peu à peu die Belts verliert, ne? Die wird halt immer weniger. Und meistens ist ja danach erstmal so dieser Punkt, dass man dann eine andere Geschichte erzählt. Nämlich, oh nein, sie wird immer verzweifelter bei jedem Belt, den sie verliert. Und verliert so ein bisschen dieses, wie sagt man das, Monika, wie heißt das denn auf Deutsch?
Monika.
Die Monika, genau. Die Mundharmonika, dass sie unbesiegbar ist. Diesen Ethos quasi dahinter, ne? Diesen Glanz. Und daran kannst du halt auch dann arbeiten. Dann fragt die Frauke noch hier, welche Moves, Finisher beeindrucken euch immer wieder?
Aber das ist eine schöne Frage. Problem ist natürlich, dass auch viele Aktionen irgendwann zu normalen Moves geworden sind. Also ich fand auch mal so, also hier Evan Bourne, Shooting Star. Also so war es irgendwie. Das wurde dann irgendwann so ein Standard-Move. Was mich halt immer wieder beeindruckt, jetzt auch da natürlich immer so ein bisschen dieses, das, was man aktuell sieht, ist natürlich viel präsenter im Kopf und man vergisst dann noch ganz viel anderes. Deswegen der Carly Weiss Grip, nein.
Der Carly Chop.
Der Carly Chop, Alter. Also was mich halt wirklich aktuell immer beeindruckt, ist zum Beispiel ein Spear von einem Braun Breaker.
Mhm.
Wo ich mir so denke, das kann nicht wehtun. Also so, das muss keinen Spaß machen, den zu nehmen.
Ja.
Sowas zum Beispiel. Also, weil ich jetzt wirklich versucht habe, beeindrucken wörtlich zu nehmen und nicht nur, was finde ich cool, sondern wirklich dieses Ding verstehe ich nicht.
Ja. Was ich einen Finisher finde, der sehr unterschätzt ist, ist sowas wie ein Razor's Edge. Ich finde den total geil. Weißt du, du hebst ihn hoch und dann nochmal ein Stückchen höher und dann wirfst du ihn runter. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von ganz klassischen Powerbombs, wenn die entsprechend durchgezogen werden. Ich mag sowas. Ich mag da, wenn da so eine gewisse Härte dabei ist.
Last Ride.
Ja, zum Beispiel. Wobei ich Last Ride nie so geil fand, weil ich das immer so albern fand, dass der die dann so an der Hose, dass du dann direkt so den Wedgie mit nach oben gegeben hat. Das macht
so doppelt schlimm.
Okay.
Stell dir mal vor, du bist einfach noch so erst so ein Unterhosenzieher und dann rotzt dich einer so aus 17 Metern auf dem Boden, so groß wie der Mann ist.
Welche Moves Finisher findet ihr eher lächerlich?
Den Finisher von Stephanie Vaquer.
Ja, die Stephanie Vaquer Bomb, ja.
Ja, genau, was einfach so ein komischer Backbreaker ist.
John Cena's STF?
Auf jeden Fall.
Und ich bin generell kein Freund von Finishern, wo du zu viel verknoten musst. Also wo du zu viel drehen, einzwirbeln oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel den Moneymaker von Mercedes Moné mag ich gar nicht. So als ein Beispiel. Und ich finde, ein Finisher muss einfach klar und schnell gehen. Und aber nicht halt darauf basieren, dass sich der Gegner erstmal mit dem einen Fuß hier einhakt, mit dem anderen Fuß da einhakt, dann noch eine halbe Drehung mitmacht. Mag ich alles nicht, sondern das muss für mich einfach einen gewissen Impact haben.
Ich mag, aber das ist ganz persönlich nur, weil ich finde die Aktion eigentlich cool, aber ich hasse den Sisters Abigail von Alexa Bliss. Weil mich diese so mit dem Arm nochmal so extra greifen, das finde ich doof.
Das geht ja in eine ähnliche Richtung tatsächlich, ne?
Ja.
Bin ich dabei. Habt ihr einen Lieblingsfinisher?
Also RKO ist eine langweilige Antwort. Ich glaube, das muss jeder irgendwie mit nennen. Ansonsten passt auch wieder zu dieser Sache, wo ich sage, Aktionen sind irgendwann egaler geworden. Aber deswegen hier bewusste Move-Fall, ich liebe die Switch-in-Music.
Mhm. Ne? Also
kein Superkick, nix. Und auch wirklich die Switch-in-Music von Shawn Michaels. Weil nicht diese hüfthohen Gammeltritte da von einem Jey Uso oder sowas, sondern wirklich dieses Picture-Perfect, perfekter Winkel, Shawn Michaels, lieb ich. Und auch da natürlich gezwungen durch Kindheit und Jugend. Ich liebe eine perfekt gesprungene Swanton Bomb.
Okay. Auch da.
Ach, ich zwar nein, natürlich. Unhatebar. War in jedem Spiel immer einer meiner Finisher.
Okay.
Obwohl es auch sehr stark in das reinspricht, was du gerade gesagt hast. Ein Move, der viel Setup braucht, aber das war einfach super cool damals.
Ich überlege die ganze Zeit. Auch da wieder bin ich eher jemand, der das einfach hält. Also wenn ich es ganz einfach halte, ich finde eine Lariat nach wie vor richtig geil. Also einfach, also eine Lariat, nicht eine blöde Clothesline, sondern wirklich eine, ich hau dir den Kopf von den Schultern, Lariat, finde ich cool. Ansonsten, wo ich merke, dass ich da auch drauf reagiere, wenn ich es mir anschaue, ist einfach so ein blöder Stomp zum Beispiel. Weil,
oh ja, ist ein sehr guter, sehr, sehr guter Finisher, das stimmt.
Also das sind so Dinge, wo ich, auch da, weil wenn man sagt, ich habe schon so viel gesehen, ich verfolge Wrestling seit 30 Jahren, ich kenne das alles. Klar, ist ein Sharpshooter geil und so, aber wenn ich jetzt aus heutiger Sicht einen Sharpshooter sehe, ach, guck mal hier, das ist der Sharpshooter von CM Punk, das ist der Sharpshooter von dem.
Das habe ich auch, weil du es gerade angesprochen hast, das habe ich ganz extrem bei Powerbombs. Weil ich liebe die Pop-Up-Powerbomb, ich finde die Batista-Bomb auch sehr cool und ich mag ein Last Ride, aber wenn ich das, also eine Powerbomb wird auch so ein bisschen zum Superkick.
Ja, das stimmt.
Das ist das Problem. Übrigens, ich habe noch was bei Lächerlich. Da habe ich noch einen kontroversen Pick. Weil es eine Aktion war, die ich früher ganz cool fand und mittlerweile gar nicht mehr mag, ist es der Coup de Grâce.
Mhm.
Weil ich finde, dass der auch so, wie er jetzt mittlerweile gesprungen wird, gar keinen Impact hat. Weil es ist schon halb eine Arschbombe.
Ja. Das
also ist gut, weil es safe, aber ich will ja Gewalt und Kraft.
Ja, eben. Und es braucht halt, gerade so eine Aktion braucht halt einen gewissen Impact, damit sie richtig drüber kommt, sozusagen. Der Lastos hat hier noch gefragt, auch da passend zum Thema Finisher. Bei AEW sind einige Stars ja verletzt. Wer ist gerade euer Kandidat für den Aufstieg im Roster? Man muss fairerweise sagen, ja, es sind einige Leute verletzt, aber es sind natürlich auch jetzt einige Leute wieder zurückgekommen, ne? Das mit dem Eddie Kingston, der wieder da ist, jetzt ist ein Orange Cassidy wieder hier. Also, ich glaube, die einfachste Antwort, und das ist jemand, der hat schon einen Titel, meiner Meinung nach, ist ein Kyle Fletcher, dass der noch stärker in Zukunft ins Main Event Title Picture reinrücken wird. Wie siehst du das?
Also, ich hatte ja die kurze Hoffnung, weil ich ja auch schon damals irgendwie großer Fan war, dass man aus einem Wardlow was macht.
Ja, der ist auch schon wieder verletzt.
Gemacht hat und der sich dann sofort wieder verletzt hat.
Ja.
Ich dachte auch mal eine lange Zeit, dass aus einem Powerhouse Hobbs irgendwie mehr wird und dann aus dem auch nichts geworden ist, weil der auch Reaktion gezogen hat.
Mhm.
Obwohl diese Vignetten mit hier, ich laufe durch die Straße und so wirklich gar nichts waren. Ja, deswegen tue ich mich da gerade so ein bisschen schwer, das zu predikten. Weil also Kyle Fletcher ist ja ein recht einfacher Safe-Call, weil er ist ja eigentlich schon in der Position, kurz davor Champions zu werden.
Ja, also man hat jetzt sein Match gegen Adam Page gehabt, sehr, sehr gutes, sehr langes Match, was wir bei All Out gesehen haben. Aber es ist halt wirklich schwer. Also klar könnte man vielleicht einen Orange Cassidy in die Position bringen. Wie oft haben wir jetzt schon gesagt, Darby Allin, der muss den Titel holen. Jetzt hat er halt ja eben eine Mord-und-Totschlag-Fehde gegen einen John Moxley. Ich finde zum Beispiel jetzt einen Eddie Kingston, der muss jetzt erstmal wieder beweisen, dass er wieder 100% fit ist. Ich bin gespannt, was mit Leuten wie einem Switchblade ist, wenn der mal wieder da ist. Ne? Aber
ja.
was soll ich jetzt sagen, wenn ich sage, ich mag in Speedball Mike Bailey und Kevin Knight, aber die sehe ich halt beide nicht in den Titelregionen, ne, wenn man das so schaut. Deswegen Kyle Fletcher. Ich bin neugierig darauf, was man mit Mark Briscoe macht, aber für den sehe ich eigentlich auch eher die Midcard, irgendeine Midcard-Belt halt als Grenze. So, jetzt sind wir langsam hier durch mit den ganz klassischen Fragen. Wir haben noch so ein paar kleinere Geschichten. Der Jona hat gefragt hier, ihr müsst entscheiden, eines der genannten NXT-Talente geht sofort in die Main-Shows. Eins bleibt mindestens noch 2 Jahre bei NXT und eins muss die WWE verlassen. Wie entscheidet ihr euch? Also Kiss, Mary, Kill hieß das früher.
Na. No.
Bei den Frauen Fallon Henley, Lola Weiss und Izzy Dame.
Die Sache ist, ich musste sogar erstmal nochmal nachgucken bei der Frage, wo ich so war, ist nicht jetzt jemand gegangen, aber es war Jasmine Nix. Deswegen habe ich es mit Izzy Dame verwechselt. Das, mein Problem ist, ich mag ja Lola Weiss nicht. Ne, das weiß jeder, der unsere Reviews geguckt hat. Ich würde eine Izzy Dame rausschmeißen, der Lola Weiss bei NXT lassen und Fallon Henley würde ich einen Call-up geben.
Ja, Fallon Henley, Call-up, die ist auch inzwischen soweit. Izzy Dame, 2 Jahre bei NXT und Lola Weiss entlassen, so leid es mir tut. Ich mag Lola Weiss halt auch nicht. Ich finde, ich sehe auch nicht so viel in der. Und dasselbe machen wir bei den Männern. Wes Lee, Lexis King und Charlie Dempsey. Ja, da auch nochmal also, der Verweis auf unseren Velvet Champion Podcast, wo wir, glaube ich, alle drei nicht irgendwie groß im Main-Roster gesehen haben.
Wes Lee, Main-Roster? So nach dem Motto, dann paaren sind mit Carmelo Hayes oder sowas. Charlie Dempsey, NXT, weil ich prinzipiell diesen Stil mag. Und in erster Linie Lexis King entlassen, weil der mir wirklich gar nichts gibt.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass sich Lexis King langfristig durchsetzen wird. Deswegen glaube ich auch, dass der irgendwann entlassen wird. Charlie Dempsey kann auch ein bisschen da bleiben bei seinem Papa. Und Wesley kann von mir aus nach oben gehen. Das hatten wir eigentlich auch schon im ganzen Podcast. Ne? Also wer bei der WWE der nächste Wrestler, Wrestlerin ist, der einen der beiden Main-Title holt.
Haben wir ganz einen Podcast zu gemacht.
Genau,
haben wir einfach darauf verweisen.
Wen siehst du da bei den Frauen? Ganz kurz.
Ist doof, ne? Hätten wir nicht eine Woche vorher machen können, hätte ich gesagt, Stephanie Vaquer. Das wäre jetzt der Pick gewesen, weil danach wird es schwierig. Also Roxanne Perez?
Ja.
Sowas könnte ich mir vorstellen.
Ich überlege auch gerade, also dass irgendwann eine Sol Ruka wahrscheinlich da eine Rolle spielt, glaube ich, da muss man kein Prophet für sein, aber die ist ja noch nicht im Main-Roster. Deswegen Jade Cargill?
Ja, ich glaube, das ist der offensichtlichste Pick. Der ist gut. Auch wenn ich es nicht fühle, aber ja, der ist gut.
Okay. Dann zwei Fernsehfragen. Der Michael hat gefragt, habt ihr zufällig Infos, warum beim WWE Network noch so viele Folgen von WWF Primetime fehlen? Nein. Und sowas gibt WWE halt auch nicht raus. Sie sagen nicht, warum fehlt was, sondern sie sagen nur, was ist neu. Wenn überhaupt was Neues dazukommt, im Zweifelsfall zu viel Aufwand und zu wenig Fokus auf die alten Inhalte. Weil die alten Inhalte nicht so oft geschaut werden, wie wir uns das alle denken. Wir haben noch zwei Retro-Fragen hier. Einmal vom, also der Oliver Klee hat 2 reingeschickt. Und die eine war, wie hätte man das Mr. Perfect Comeback umgesetzt, wenn er bei der Survivor Series 92 nicht den Ultimate Warrior hätte ersetzen müssen? Habt ihr da Infos, beziehungsweise was glaubt ihr? Die beantworte ich mal ganz schnell, weil der Kai war damals noch nicht auf der Welt.
Das ist absolut korrekt.
Es war damals so, dass Mr. Perfect zu der Zeit eigentlich gar nicht zurückkehren wollte, weil der unter anderem auch große Probleme mit seiner Krankenversicherung gehabt hat. Und letztlich hat hier Vince McMahon den Panik-Button gezogen und hat gesagt, hier, du musst jetzt zurückkommen, weil der Warrior ist nicht da, wir müssen irgendwas haben. Und dann hat man ihn hier eben als einzige Lösung sozusagen mit reingeholt. Da muss wohl sowohl eine Mr. Perfect von profitiert haben, als auch die Krankenversicherung sozusagen. Also da muss auch sehr viel seitens WWE in ja diese Geschichten in die Medics gegangen sein. Deswegen, also er wollte nicht wrestlen, er war eigentlich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht absolut wieder fit und nicht in Ringshape und hat aber sich hier sozusagen überreden lassen gegen entsprechendes Geld. Und war dann eben wieder fit. Und dann kam hier eine Frage zum Thema Leute, die niemals zur WWE zurückkehren wollen. Nach Leuten wie Bret Hart, Bruno Sammartino und zuletzt CM Punk, die zur WWE zurückkehren, gibt es für mich niemanden mehr aus der Kategorie, wo man sagt, die kommen nie wieder zurück zur WWE. Ein Name hier fällt immer wieder, und das ist Jon Moxley alias Dean Ambrose. Ich bin mir allerdings zu 100% sicher, dass wir den in irgendeiner Form nochmal in einer Reunion mit The Shield bei WWE in voller Besetzung sehen werden. Was meint ihr, wer fällt euch bei euch in die Kategorie, der, die kehrt nie wieder zur WWE zurück? Ich kann dir sagen, eine bin ich mir ziemlich sicher. Ronda Rousey.
Ja, bin ja auch nicht traurig drum.
Aber so, einen Jericho, einen Ambrose, selbst eine...
Auch eine Mercedes Moné.
Adam Copeland, Christian Cage, Hall of Fame.
Gibt ja aktuell sehr viele Gerüchte um Adam Copeland, ne?
Ja, ja, ach, das... Story.
Internet ist voll damit. Und dann ja, am Ende ist es einfach auch nix.
Genau. Aber ich glaube auch, dass die meisten da... Also beim Dean Ambrose weiß ich nicht, weil das ist ja durchaus ein Typ mit Prinzipien so, aber das haben wir beim CM Punk auch gesagt.
Das,
ne?
Genau das Gleiche wollte ich nämlich auch sagen, weil ich auch meinte, Ambrose, Moxley wirkt halt auch wirklich wie jemand, der sagt so, nee, ich mach's einfach aus Prinzip nicht, so kein Bock mehr, ne? Aber Geld ist ein großer Motivator. Und gerade auch so dieses Wrestler-Ding, klar, du bist 40, aber du wirst halt im Optimalfall nochmal mindestens doppelt so alt. Geld ist ein Motivator.
Ja. Deswegen, ich habe da auch jetzt nicht, also wieder Ronda Rousey wäre jetzt so die Einzige, wo ich sagen würde, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht nochmal zurückkehrt. Auch da, aber wenn WWE die wollen würde und zum Beispiel ESPN sagt, die wollen wir irgendwie nochmal haben, ich glaube, dass man deren Angebot machen würde. Die Frage ist halt, ob sie dann einwilligen würde. Aber ich glaube, ja, wenn man da, wenn man die in irgendeiner Art und Weise noch rekrutieren könnte, wird man das garantiert auch tun.
Travis Scott und Kane Velasquez.
Ja, unbedingt. Und dann hat die Rumi noch gefragt hier, da Shaggy im Wochenend-Podcast seine Actionfigur in die Kamera gezeigt hat, dürfen eure Kinder, wenn ihr welche habt, mit euren Figuren spielen? Ich glaube, die Fragen geben wir mal an Markus und an den Shaggy weiter. Weil mein Shaggy hat keine Kinder, aber Markus hat Kinder. Ich habe ein Kind, aber ich habe keine Actionfigur. Das ist halt ein Problem. Kai, darf bei dir die Frau mit deinen Actionfiguren spielen?
Klar, ich habe, guck mal, das sowieso. Ich habe sogar extra hier noch, warte. Das habe ich mir damals aus Gag auf dem Flohmarkt gekauft. Einfach so ein Roman Reigns, als noch alle Roman Reigns gehasst haben. Ja, den habe ich, glaube ich, für 2 Euro bekommen. War ich so, den muss ich kaufen. Der ist immer in meiner Podcast-Equipment-Schublade.
Ja, und mein Sohn, der kriegt jetzt erstmal Marvel-Figuren und solche Geschichten. Also von daher, da fangen wir mit an. Also Wrestling ist auch für den noch kein Konzept, was er versteht. Der fragt dann immer, warum hauen die sich und warum tun die sich weh? Das darf man doch nicht. Und dann versuche ich mal zu erklären, dass das halt unterhalten ist.
Dass das sein muss, weil einer frech war.
Genau.
Und dann, weil er große Schnauze hatte.
Und dann erkläre ich mal Mark Briscoe gegen MJF. Weißt du, dann ist eh alles vorbei.
Weil der eine sehr frech war.
Da muss man den einfach mal in die Reißzwecken reindrücken. So, lieber Kai, da sind wir aber durch mit unseren Fragen.
Ach, war richtig launig. Ging es voll schnell gefühlt.
Ja, wir sind trotzdem fast bei einer Stunde 15 oder einer Stunde 20 oder sowas. Das
ist krass. Wenn man so labert, ne?
Ja.
Was dabei so rumkommt.
Genau das. Ja, damit sind wir dann auch durch. Aber Kai, wir haben noch reichlich Gelegenheit, noch mehr zu labern. Wir haben ja noch die Review zu NXT vor der Brust. Ich glaube, wir haben auch das Magazin noch vor der Brust. Also in der kommenden Woche, da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Und Thema für ein Wochenend-Podcast ist gerade noch in Arbeit. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt die natürlich gerne weiter an uns. Fragen@headlock.de oder postet sie einfach im Discord. Ihr bekommt aber auf jeden Fall am Sonntag hier wieder was auf die Ohren. Und damit sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.